Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 453 des Politik-Podcasts. Es ist Freitag, der 28. November, 14.44 Uhr und 20 Sekunden, um es ganz genau zu nehmen, hier bei uns im Deutschlandfunk. Ja, so lange ist es noch gar nicht her, ein bisschen mehr als 12 Stunden, dass der Koalitionsausschuss geendet ist. Markus Söder hat gesagt, 2.35 Uhr ist er rausgekommen. Die Nacht war kurz für die Spitzen von Union und SPD. Und wir reden drüber, was ist rausgekommen bei diesem Koalitionsausschuss, wie steht es um die Koalition und gerade beim Thema Rente, wie ist da die Chance auf eine Einigung? Wir, das sind...
Ja, Jörg Münchenberg, zuständig im Hauptstadtstudio für Wirtschaft und Finanzen.
Frank Capellan, ich schaue auf die SPD und ich wundere mich immer wieder, wie schwer sich doch diese Koalition tut in vielem, was sie da auf den Weg bringt.
Und Katharina Hamburger, ich schaue vor allem auf die Unionsparteien und auf den Kanzler und habe mir vor 2 Wochen schon angeschaut beim Deutschlandtag, als diese Rentenstreit, Debatte um das Rentenpaket, das ja jetzt bei diesem Koalitionsausschuss eine zentrale Rolle gespielt hat, seinen Gipfel erreicht hat und erstmal alle nochmal ein Stück weiter auf die Bäume getrieben hat. Jetzt haben wir tatsächlich ein Ergebnis dieses Koalitionsausschusses. Was würdet ihr sagen? Wir hatten heute eine Pressekonferenz, da saßen Lars Klingbeil, da saßen Friedrich Merz, die haben alle gesagt, jetzt sagen wir wieder mal, die Koalition kann arbeiten, die ist handlungsfähig, wir kriegen was hin. Ist das euch auch euer Eindruck, Jörg?
Also ich finde wirklich überraschend ist das nicht, was da rausgekommen ist, dass man jetzt das Rentenpaket, so wie es beschlossen worden ist, nächste Woche in den Bundestag bringt. Das war absehbar, weil die SPD sich da wirklich von vornherein kategorisch, muss man sagen, festgelegt hat und hat gesagt, mit uns ist eine Änderung nicht zu machen. Das war ja letztlich das, was die junge Gruppe in der Union unbedingt wollte. Aber das war ganz klar, es war ein No-Go für die SPD. Also insofern kommt das nicht überraschend. Wir gehen da gleich nochmal in die Tiefe in Sachen Rentenkommission und so. Aber insofern war das erstmal heute absehbar, dass es so kommt.
Also ich habe mich, deswegen habe ich das eingangs gesagt, schon gewundert, wie man sich die Dinge doch versucht, immer wieder schön zu reden. Also der Meister der PR-Veranstaltungen, so habe ich das fast empfunden, ist Markus Söder, der CSU-Vorsitzende. Überrascht jetzt nicht viele wahrscheinlich, die das hören. Aber der dann vom Kompetenzzentrum Koalitionsausschuss spricht und dann damit begründet, dass man ja so konstruktiv zusammengearbeitet hat. Ich meine, er war derjenige, der auch mit Maximalforderungen auch immer wieder für Unruhe gesorgt hat. Verbrennerhaus muss weg, Heizungsgesetz muss weg. Das sind ja auch so knallharte Forderungen, Maximalforderungen, die von ihm gekommen sind. Und Katharina, wenn man ständig beschwören muss, so wie es auch Merz in seinem letzten Satz in der Pressekonferenz heute getan hat, dass man konstruktiv zusammenarbeitet, dass man handlungsfähig ist, dass man was tut und eine entschlossene Koalition ist, dann stinkt da irgendwas. Wenn man das immer wieder zur Schau stellen muss, dann zeigt das meiner Ansicht nach, dass da vieles im Argen liegt und dass die Sache verdammt ernst war.
Ja, es ist etwas, was, finde ich, immer in Wellen kommt. Wir erleben, dass diese Koalition immer optimistisch ist und dann wird immer betont, wie handlungsfähig man ist. Man hat das gehört nach der Klausur der Fraktionsspitzen in Würzburg im Sommer, nachdem gerade Borsius Gersdorf schiefgegangen ist. Jetzt arbeitet man zusammen, man hat jetzt gelernt, wo sind die Grenzen des anderen. Und dann kommt immer wieder irgendetwas, über das man sich dann wieder zerstreitet, wo es dann wieder die Frage im Raum steht, ist das jetzt schon Ampelniveau? Ich würde immer sagen, nein, das war immer noch was anderes. Aber würde auch sagen, dass dieses ständige Betonen natürlich auch ein Stück weit bisschen, also Autosuggestion ist, sich selber zu erzählen, dass das schon irgendwie läuft. Jetzt stehen die natürlich alle wahnsinnig unter Druck. Ja? Also es sind Landtagswahlen im kommenden Jahr, die stehen an. In Teil dieser Bundesländer zumindest ist die AfD sehr gut aufgestellt. Die steht der CDU im Nacken, die sitzt der SPD im Nacken in Mecklenburg-Vorpommern. Also das ist alles nicht so einfach. In Bayern sind Kommunalwahlen entsprechend will man sich natürlich jetzt auch handlungsfähig zeigen, aber ich glaube, das wird sich dann erst nächste Woche zeigen, wenn jetzt das Rentenpaket tatsächlich in den Bundestag geht.
Also ich finde auch, man hat natürlich wirklich auch wieder mal diese klassischen Managementfehler begangen, also Stichwort die Unionsspitze hat das viel zu lange laufen lassen bei dem Rentenpaket, weil ich meine, das war ja so ein bisschen absehbar. Katharina, du hast erzählt von der Jungen Union, da der denkwürdige Auftritt des Kanzlers, der den ja auch das mehr oder weniger vor den Latz geknallt hat, aber nicht gerade sehr, ich sag mal, kommunikativ zugewandt aufgetreten ist. Auf der anderen Seite würde ich euch ein bisschen widersprechen. Ja, die Koalition kommt immer wieder an die gleichen Punkte. Man denkt dann immer, okay, es gibt so eine Art Lerneffekt, den sieht man dann aber nicht. Auf der anderen Seite, es ist eben keine Liebesheirat. Und es ist eine ungeliebte Koalition, die sich zusammenraufen musste, weil es keine anderen Möglichkeiten gab in diesem Bundestag rein rechnerisch. Und ich finde, das ist natürlich ein Punkt, wo es natürlich automatisch und naturgegeben immer wieder auch ein Stück weit ruckelt.
Frank?
Also ich würde sagen, in normalen Zeiten kann man sich das erlauben, da darf es auch ruckeln, aber die Zeiten sind leider nicht normal. Und Katharina, du hast auf die Landtagswahlen hingewiesen. Und gerade deshalb, und das haben ja auch beide Seiten immer wieder betont, zumindest gesagt, dass sie das verstanden hätten, dass man nämlich vor allen Dingen die Populisten, die AfD im Nacken hat. Und da können wir uns diese Spielchen meiner Ansicht nach nicht mehr erlauben. Was jetzt dabei herausgekommen ist, wir werden das ja im Detail gleich nochmal erläutern. Natürlich sind da beide Seiten über ihren Schatten gesprungen. Beide Seiten haben rote Linien zur Seite gelegt, die es bisher gab mit Blick auf die Rentenkommission. Aber wochenlang zu streiten und dann so eine Art Beipackzettel auf den Weg zu bringen, das fand ich schon enttäuschend, denn das war ja eigentlich das Normalste der Welt, dass man versuchen würde, so einen Formelkompromiss gewissermaßen zu finden, so aus dieser Sache, aus dieser verfahrenen Sache. Und ob wir wirklich daraus gekommen sind, wissen wir erst, wenn wir die Mehrheiten haben im Bundestag. Nächste Woche müssen wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber dass man dann diesen sogenannten Entschließungsantrag, dass man sowas auf den Weg bringt und sagt, wir machen das jetzt erstmal so und alles Weitere im Detail, da haben wir ja die Rentenkommission. Das war für mich zu wenig. Wenn man jetzt gesagt hätte, wir stellen alles auf den Prüfstand, Haltelinie und Mütterrente, wo alle Experten sagen, völliger Blödsinn, können wir nicht machen, dann wäre das eine Sache gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, dafür hat sich der Streit gelohnt. Aber so geht das meiner Ansicht nach hinten los. Da wird immer hängen bleiben, die können es nicht, die streiten nur, die streiten über den Wehrdienst, die streiten über die Rente. Die beschwören dann selber, wie toll sie sind. Und mit der Rentenkommission haben wir ja die Probleme noch längst nicht gelöst. Dann wird es ja gerade, wenn wir in die Landtagswahlkämpfe kommen, den Satz noch, dann wird das ja wieder von vorne losgehen. Dann geht es nämlich richtig ans Eingemachte.
Ich glaube, wir müssen einmal sortieren, wie wir eigentlich bis hierher gekommen sind und über was wir alles reden, Entschließungsantrag und so. Wir hatten ein Rentenpaket, das in der ersten Lesung schon in den Bundestag reingegangen ist. In diesem Rentenpaket ist drin die Mütterrente, die sogenannte Aktivrente, also die Möglichkeit für Rentner nach dem Renteneintritt nochmal abschlagsfrei ein gewisses Geld dazu zu verdienen. Wir haben da drin die Frühstartrente, also Vorsorge für Kinder. Dann haben wir Haltelinie, genau, ganz wichtig mit drin. Das ist das Thema der SPD, also dass das Rentenniveau bis 2031 auf 48% festgeschrieben wird. Woran sich die junge Gruppe schon seit vielen, vielen Wochen stört, ist ein Passus, der betrifft die Zeit nach 2031. Also, dass dann der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor, der Rentenbezieher und Beitragszahler ins Verhältnis setzt, der setzt dann wieder ein. Und die Frage ist, rechnet man dann weiter mit einem Rentenniveau von 48% oder rechnet man weiter mit einem Rentenniveau von 47%, so wie es die aktuelle Gesetzeslage wäre?
Hast du sehr schön erklärt.
Ich versuche jetzt wirklich seit Wochen, das auch irgendwie halbwegs auf ein paar Sätze zu beschränken.
Ja, der Unterschied sind 120 Milliarden.
Genau, dieses eine Prozent eben ist, es gibt so Berechnungen, die sagen, bis 2040 kostet uns dieses eine Prozent dann über den Bundeszuschuss, also der Zuschuss zur Rente aus Steuermitteln 120 Milliarden Euro. Und die junge Gruppe sagt, so nicht, das wollen wir nicht, das ist zu viel Geld, das kann niemand mehr bezahlen, das muss raus aus diesem Gesetz. Und das sagen die seit Wochen in allen Parteigremien und sind dann irgendwann in die Öffentlichkeit gegangen und eskaliert ist es dann eben beim Deutschlandtag.
Ich glaube, wir sollten jetzt nicht drüber reden, ob Sie recht haben oder nicht. Genau. Die Frage ist ja eher, und das würde mich jetzt nochmal interessieren, Katharina, das war ja dann, man muss sehen, die Koalition hat eine Mehrheit von 12 Stimmen, die Junge Gruppe hat 18 Stimmen oder 18 Mitglieder vereint die. Insofern kann sie die Koalition oder halt eine Entscheidung der Koalition da scheitern lassen.
Ja, die hat eine Macht wie noch nie zuvor.
Genau. Ist das trotzdem von der Qualität her, dass man sich sozusagen auch allen Umgarnungsversuchen seitens der Unionsspitze hat entzogen, war das absehbar und ist das trotzdem in dieser Vehemenz nicht ein bisschen überraschend, wie diese junge Gruppe aufgetreten ist?
Also ich glaube, da kommen ein paar Sachen zusammen, die man auch noch mit reinrechnen muss in diesen Streit. Das erste ist, dass diese Jungen, gerade diese junge Union, Friedrich Merz, wahnsinnig gehypt hat. Die haben super viele Erwartungen in diesen Mann gesetzt und gesagt, das wird der, ja, der die Wirtschaft anders aufstellt, der auch für Generationengerechtigkeit sorgt. Das hat er denen ja auch versprochen. Und dann war das allererste, was Friedrich Merz macht als Amtshandlung, an die Schuldenbremse ranzugehen und das Sondervermögen einzuführen und diese Aussetzung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben. Das haben viele schon nur mit Faust in der Tasche mitgetragen, weil sie gesagt haben, schon das ist nicht generationengerecht. Und dann kam eben diese Rentengeschichte. Und da haben sie gesagt, da wollen sie sich jetzt eben durchsetzen, das wollen sie raus haben, das halten sie nicht für generationengerecht. Und da kam dann dazu, dass es dann so unterschiedliche Signale vom Kanzler gab. Einmal, ja, ist auf ihrer Seite, dann wieder ist auf der SPD-Seite. Ich glaube, man hat das auch unterschätzt auf Seiten der Unionsspitzen, also Fraktion und Kanzleramt. Und dann kam eben diese Rede beim Deutschlandtag von Friedrich Merz und da haben viele sich vom Kopf gestoßen gefühlt und nicht mitgenommen gefühlt. Und ich glaube, das hat gerade die junge Union nochmal ein Stück weiter auf die Bäume raufgetrieben und deswegen war die Vehemenz jetzt auch so groß. Die wollten anders mitgenommen werden, als sie mitgenommen worden sind vom Kanzler. Man hat das, glaube ich, auch unterschätzt, dass es diese Macht gibt der jungen Gruppe in der Unionsfraktion. Dass die nicht mehr wie früher devot auftreten, junge Abgeordnete, die kommen und sagen, ja, ich mache alles, was ihr mir sagt. Sondern die wissen, dass sie auch was durchsetzen können. Die haben ein anderes Selbstverständnis, anderes Selbstbewusstsein und treten auch entsprechend auf. Und das hätte man vielleicht früher auch schon ein Stück weit einfangen können. Du hast ja schon von Managementfehlern gesprochen, Jörg. Ich glaube, das spielt da eben auch eine große Rolle. Das, was jetzt aber auf dem Tisch liegt, das ist das, was sich ja seit Wochen jetzt schon angedeutet hat.
Sagt das keiner dem Kanzler, dass es da Probleme gibt, dass er da Fehler macht oder will er es einfach nicht hören? Ist er beratungsresistent? Ich meine, da würde ich ja dann auch erwarten von einem Chef der Jungen Union, dass er mal mit dem Kanzler essen geht und sagt, hör mal her, so wie das hier eingefädelt wurde von dir, das funktioniert nicht. Oder zumindest würde ich das erwarten von einem Fraktionschef Jens Spahn, dass der auch ein Gespür dafür bekommt, was da gerade losgeht. Also mir ist es eigentlich unerklärlich, warum Friedrich Merz das nicht erkannt hat, welches Potenzial von dieser Rentenfrage ausgehen könnte mit Blick auf seine Koalition.
Ja, also ich glaube, es gab Gespräche. Es gab eben auch, ich habe schon gesagt, in diversen Gremien ist das vorgetragen worden, auch von der jungen Gruppe. Und ist aber, glaube ich, immer nicht ernst genug genommen worden. Und deswegen hat man dann auch unterschätzt, was da auf einen zukommt. Vielleicht hat man auch gedacht, die eskalieren jetzt so ein Stück weit für den Deutschlandtag, um dem Aufmerksamkeit zu verschaffen. Aber dass das dann eben weitergeht und dass die so in den Widerstand gehen, hat man dann eben doch unterschätzt. Und ja, dann ist man eben dort gelandet, wo man jetzt eben ist.
Aber es ist tatsächlich schon sehr überraschend. In der Tat, wir hatten Frauke Brosius-Gersdorf, den Fall, wo man ja auch schon die Managementqualitäten von Jens Spahn massiv in Zweifel gestellt hatte, ja vollkommen auch zu Recht. Wir hatten den ersten Koalitionsausschuss ja überhaupt, da ging es ja auch nochmal um die interne Kommunikation, auch untereinander. Also insofern finde ich schon auch, da muss man sehr, sehr viele Fragezeichen machen,
ja,
wie das passieren kann, dass so ein Ding so gegen die Wand fährt und keiner registriert es rechtzeitig und dann plötzlich ist es großer Alarm.
Es war ja von vornherein immer eine Zwickmühle für den Kanzler, muss man auch dazu sagen. Also er hat auf der einen Seite die SPD, die gesagt hat, dieses Rentenpaket, das ist so wahnsinnig wichtig für uns, dass das auch so gestaltet ist, wie es ist mit der Haltelinie bis 31. Das ist ja für die SPD schon ein Kompromiss. Sie wollte ja bis 39 in den Koalitionsverhandlungen, hat man sich dann auf 31 geeinigt. Dann hat die SPD diese wirklich extrem strikte Migrationspolitik mitgetragen der Union, auch gegen Widerstand in den eigenen Reihen. Und jetzt sagen sie, jetzt müsst ihr eben die Rente auch mitgehen. Dann ist da die CSU, die ja unbedingt diese Mütterrente haben will, die auch in dem Rentenpaket drin ist, die auch sagt, wenn dieses Rentenpaket nochmal aufgeschnürt wird, wenn es verschoben wird, dann heißt es auch für die Mütterrente, dass die möglicherweise nach hinten verschoben wird, dass sie rückwirkend ausgezahlt wird. Das will alles die CSU nicht. Markus Söder will in 2 Wochen als Parteivorsitzender wiedergewählt werden. Die haben eine Kommunalwahl vor der Brust. Das sind Sachen, die dann ihm möglicherweise auf die Füße fallen könnten, wenn diese Mütterrente ebenso nicht kommt oder nicht so schnell kommt. Und dann ist eben noch die junge Gruppe, die wieder was ganz anderes will. Das sind so Sachen, die, glaube ich, so ein Kanzler in eine Zwickmühle bringen, aber wo man schon eigentlich erwarten muss, dass er das halbwegs gut auflösen kann und alle mitnehmen kann. Übrigens interessant finde ich schon nochmal, was man erwähnen muss, dass dieser Gesetzentwurf zum Rentenpaket einer der wenigen ist, der jetzt komplett ohne Änderungen durch den Bundestag gehen soll. Ich finde das, da wirkt ja nicht mal mehr strucksches Gesetz, also dass man kleine Änderungen an diesem Gesetzentwurf macht, sondern die SPD sagt, so muss der durchgehen. Frank.
Aber wie schätzt du das denn jetzt ein und generell gesehen, also die jungen Unionsabgeordneten, wie weit würden die gehen? Sind da wirklich Leute darunter, die durchaus Sympathie dafür hätten, die Koalition an die Wand zu fahren, um mit einer Minderheitsregierung weiterzumachen? Da ist ja viel drüber spekuliert worden. Und wie schätzt du das ein? Die haben sich ja heute Morgen um 7 schon zusammengesetzt mit dem Kanzler. Wie werden die in der kommenden Woche abstimmen? Friedrich Merz hat ja heute gesagt, naja, am Dienstag haben wir wieder Fraktionssitzung, dann schauen wir mal. Dann wurde er ja gefragt, ist das jetzt so ein Bauchgefühl bei Ihnen, dass das gut gehen könnte? Oder haben Sie schon Zusagen bekommen? Und das frage ich mich ja auch. Sind die jetzt wirklich zufrieden mit dem, was da
ist? Ich glaube aber, bevor wir den Schritt machen, sollten wir vielleicht nochmal einen zurückgehen und erstmal schauen, was da wirklich eben beschlossen worden ist. Heute, wenn ich es kurz versuche, bitte, knapp bitte zusammenzufassen.
Nimm dir ein Beispiel an meiner knappen Zusammenfassung.
Ja, da weiß ich nicht, ob ich da mithalten kann. Also, Sie haben beschlossen, dass das Paket, so wie es ist, du hast gesagt, Katharina, in der nächsten Woche so beschlossen werden soll. Aber es wird einen Entschließungsantrag geben. Und dieser Entschließungsantrag listet dann der geplanten Rentenkommission, die jetzt auch schon im Dezember zusammentreten soll.
Früher als geplant.
Früher als geplant, ziemlich genau auf, an was für Punkten sie sich orientieren soll. Das ist schon sehr konkret. Und die soll auch nächstes Jahr dann schon Mitte des Jahres Vorschläge präsentieren. Und also ich finde insofern das tatsächlich ein bisschen überraschend, was diese Kommission, was sie jetzt prüfen soll, weil das sind tatsächlich bislang No-Gos für, und zwar sowohl für die CDU als auch die SPD. Ich zähle mal auf, zum Beispiel die sogenannte Rente mit 63, dass die abgeschafft werden kann oder stark eingeschränkt werden kann, ist zu prüfen. Ein höheres Renteneintrittsalter, absolutes No-Go bislang auch für die CDU, soll geprüft werden. Auch Abschläge für Leute, die früher in Rente gehen, also höhere Abschläge als bislang, soll geprüft werden. Oder auch, dass man die Rentenformel tatsächlich nochmal so modifiziert, dass der Rentenanstieg in der Zukunft geringer ausfallen wird, soll geprüft werden. Also alles Klöpse für die SPD, die das jetzt mitträgt, weil sie ja Lars Klingbeil und Bärbel Baas haben das mit unterstützt. Und aber auch für die Union sind schon auch ein paar Kröten, zum Beispiel, dass eben der Personenkreis in der gesetzlichen Rente erweitert werden soll oder könnte, eben Beamte, selbstständige Abgeordnete, soll geprüft werden. Oder auch, dass man andere Einkunftsarten außer dem Arbeitsgehalt, zum Beispiel Mieteinnahmen, Kapitalerträge, dass auch das zumindest geprüft werden soll, also in dieser Rentenkommission, ob man insofern die Rente künftig reformiert. Also das finde ich trotzdem bei aller Kritik, die da ist, das sind schon ganz überraschende Vorschläge, weil das sind sowohl eben, ich habe es gesagt, für CDU als auch SPD plötzlich Punkte, die waren bislang eigentlich undenkbar.
Obwohl eine Sache, das Renteneintrittsalter ist etwas, was die Union tatsächlich in ihrem Grundsatzprogramm noch so drinstehen hat, was aber jetzt nicht mehr auf der Tagesordnung steht, was aber Katharina Reiche gerne vorschlägt, die Wirtschaftsministerin, dann aber wieder zurückgepfiffen wird, weil es mit der SPD eigentlich bislang so nicht richtig machbar ist. Also das hat mich tatsächlich... Also
die Rente ab 70.
Die Rente ab 70 zum Beispiel. Genau, das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass das alles da so drinsteht. Und da soll ja dann ein großer Reformentwurf erarbeitet werden, der quasi das, was die junge Union jetzt kritisiert, also das, wie geht's nach 2031 weiter, das sozusagen eigentlich auch wieder ein Stück weit aufhebt. Und das ist das, was Friedrich Merz ja auch angedeutet hat, schon am Deutschlandtag der jungen Union, dass man das jetzt erstmal durchwinkt, aber eigentlich ein Gesetz verabschiedet, das dann Dinge wieder ändert.
Das Problem ist natürlich, ganz kurz noch, also es ist ein Entschließungsantrag, der ist natürlich vollkommen unverbindlich. Also das ist natürlich auch ein Kritikpunkt der jungen Gruppe vorher schon gewesen, dass sie gesagt hat, was nützt uns ein Entschließungsantrag oder ein Begleitschreiben, weil man natürlich darauf nicht bauen kann. Das Gegenargument wäre, dass man schon auch sagt, wenn die Regierung sich jetzt oder die Koalition sich so exponiert, nach dem Koalitionsausschuss so ein Papier auch präsentiert, ist das natürlich schon auch ein Stück weit, ich sag mal, verpflichtend bindend. Also jetzt nur zu sagen, naja, die schieben das jetzt erstmal alles rüber in die Kommission und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Also ich glaube, das ist schon gehaltvoller.
Frank.
Ja, aber du müsstest jetzt auch nochmal erklären, die Haltelinie, 48%. Gehen wir jetzt von den 48% aus, so wie die SPD das möchte, so wie sie die Gesetzesvereinbarungen auch versteht? Oder landen wir dann doch bei den 47%, also den Unterschied, den Katharina eben erklärt hat? Also das ist mir nach wie vor nicht klar, ob man sich da jetzt wirklich festgelegt hat, ob das entschiedend ist. Und das ist ja auch maßgeblich jetzt für die Zustimmung der jungen Abgeordneten bei
also,
der Union.
Genau, aber die Antwort ist relativ eindeutig. Also die 48%, die stehen ja bislang im Gesetz auch drin, dass die eben die Ausgangsbasis sind dann ab auch 2032. Das bleibt, weil so steht es eben im Gesetz bislang drin von Bärbel Baas. Das ist ja dieser eine berühmte Satz, an dem die junge Gruppe sich gestoßen hat. Und der Prüfauftrag für die Kommission lautet jetzt schon, dass man sagt, ist das sozusagen ein kluger Ansatz oder müssen wir da nicht viel stärker schauen, dass die Rente weniger stark ansteigt? Also insofern ist das auch durchaus eine Möglichkeit, dass man das dann nochmal verändert. Und das ist eben natürlich ein Widerspruch, dass man jetzt was beschließt, was wahnsinnig teuer ist. Ja, genau. Was wahnsinnig teuer ist, wo man genau weiß, das läuft genau in die falsche Richtung und gibt sozusagen jetzt der Rentenkommission einen Auftrag, genau in die entgegengesetzte Richtung zu prüfen, weil man damit auch anerkennt, wir haben eben diese großen Probleme und wir müssen da sozusagen an unsere heiligen Grale dran, weil sonst die Rente, die Finanzierung der gesetzlichen Rente nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich ein Widerspruch, der liegt offen auf dem Tisch.
Wir müssen vielleicht mal gucken, wie diese
Kommission. Man gaukelt jetzt gewissermaßen, Entschuldigung, wenn ich das mal eben sagen darf. Also ich glaube, man gaukelt den Sozialdemokraten vor. Wir haben jetzt die 48%, wir haben uns da durchgesetzt, so steht's drin in dem Gesetzentwurf, wie du gesagt hast, Jörg. Aber trotzdem könnte man im Sommer nächsten Jahres sagen, wir hebeln das jetzt wieder aus, indem wir den Nachhaltigkeitsfaktor verändern oder eben auf andere Berechnungsarten kommen. Und dann ist man am Ende dann doch nicht bei 48%. Also das kann auch kein Sozialdemokrat jetzt wirklich versprechen, was danach 2032 kommt. Und das ist meiner Ansicht nach auch der große Widerspruch. Also hat man das Problem in gewisser Weise dann doch wieder vertagt. Und mit Blick auf die Rentenkommission, du hast es gesagt, Jörg, was da alles jetzt zur Disposition steht, richtigerweise würde ich sagen, aber das hat dann nächstes Jahr im Sommer die Kraft, die Koalition vielleicht dann zu sprengen.
Also ich glaube, man kommt nicht umhin, sich dieses ganze Rentensystem anzuschauen. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass das so in diese umlagefinanzierte Rente so nicht mehr trägt, wie wir sie haben, wie wir sie mal hatten, weil einfach viel zu wenig Beitragszahler mittlerweile da sind im Vergleich zu den Rentenbeziehern plus dieser Boomer-Knuppel, den wir da haben. Aber ich glaube, da ist halt auch vor der Bundestagswahl auch schon was verpennt worden. Also die Union hat dieses Rententhema ja komplett ausgespart. Gab auch in den eigenen Reihen Leute, die gesagt haben, das müsst ihr eigentlich angehen, ist man nicht angegangen, jetzt macht man das irgendwie so. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, so wie Frank auch, ob man tatsächlich dann im Sommer eine Rentenreform anstoßen kann, mit der alle dann am Ende zufrieden sind und die alle mitgehen und die dann jede Gruppe irgendwie gut und generationengerecht und so auch empfindet, dass wirklich auch Gruppen profitieren, die bislang möglicherweise von Altersarmut betroffen sind. Also das sind ja alles Fragen, die an dieser Rentenreform mit dranhängen. Es ist einfach ein riesiges Thema und ich glaube, es wird auch Gruppen wehtun. Und dann ist vielleicht die Frage, ob man nicht hofft, dass man zumindest hinter diese Landtagswahlen kommt mit diesem Paket, ja, denn die Landtagswahlen, da will jetzt keiner reingehen mit einem Rentenpaket, das die AfD nutzen kann und sagen kann, die nehmen euch dieses und jenes weg oder das und das wird verändert und dann geht es euch schlecht, was vielleicht gar nicht stimmt, aber das hat ja ein riesiges Verhetzungspotenzial, so ein Reformpaket.
Aber ich glaube, wir sind uns in der Analyse da vollkommen einig. Also das ist natürlich, da geht es ja auch an die DNA der SPD ein Stück weit. Und warum soll die Koalition, Frank, du hast es gesagt, jetzt im nächsten Sommer oder dann im Herbst mehr Kraft haben als jetzt? Gut, der Unterschied ist vielleicht, ich meine, die Nöte der Rente werden, der Rentenversicherung werden ja tendenziell eher zunehmen. Es stehen ja auch Beitragserhöhungen an gegen Ende des Jahrzehnts. Also der Handlungsbedarf, glaube ich, wird ja schon von allen erkannt. Und was ich eben vorher noch gesagt habe, da sind ja auch Vorschläge dabei, die auch der Union jetzt nicht zwingend passen. Zum Beispiel, dass man eben Beamte, Selbstständige jetzt auch in die gesetzliche Rente versucht mit zu integrieren oder eben auch andere Einnahmequellen noch erschließt, wie Kapitalerträge. Also das ist wahrscheinlich die Idee dahinter, dass man sagt, okay, da sind für jeden Kröten dabei. Insofern können wir vielleicht uns dann eher in der Mitte treffen.
Aber nochmal ganz kurz die Frage, die ich eben gestellt habe, Katharina, an dich. Also jetzt kurzfristig gesehen, haben wir jetzt das Problem wirklich vom Tisch? Werden die jungen Abgeordneten in der Union da mitziehen? Steht die Mehrheit im Bundestag dann? Werden wir das nächste Woche so erleben? Oder gibt es doch noch ein Risiko, dass das Ganze doch noch kippen könnte? Denn wie ich sagte, der Kanzler war da für mich nicht klar. Ich glaube, du kannst es auch nochmal einspielen, was er da, wie er da reagiert hat. Als er gefragt wurde, haben Sie da nur ein Bauchgefühl oder machen die jetzt wirklich mit?
Ich rechne mit Zustimmung. Ich habe auch angeboten, dass wir über das Wochenende nochmal den ein oder anderen Aspekt miteinander diskutieren. Aber ich denke mal, es wird eine breite Zustimmung der Unionsfraktion zu diesem Vorgehen und zu diesen Vorschlägen geben.
Ja, super optimistisch, der Herr Merz. Aber
was bleibt ihm übrig?
Ja, was bleibt ihm übrig, ganz genau. Es hat übrigens auch ganz ähnlich gerade, ich habe eben schon kurz vor diesem Podcast den Podcast der Tag aufgezeichnet, wo es auch genau um dieses Thema ging. Und da hat der Thilko Gries, der den Tag moderiert, exakt diesen Satz gesagt. Was bleibt dem Kanzler anderes übrig? Also es ist, finde ich, nicht klar und das ist nicht gesichert, ob es diese Mehrheit geben wird. Wir haben heute Morgen, also es war der Koalitionsausschuss, dann ein paar Stunden später um 7 Uhr morgens hat sich Friedrich Merz, Thorsten Frey und Jens Spahn schon mit der jungen Gruppe getroffen. Und ich habe danach, war selber nicht vor Ort auf der Fraktionsebene im Bundestag, aber ich habe von einer Kollegin ein Video zugeschickt bekommen, wo man sieht, wie die dann rauskommen aus diesem Gespräch, die junge Gruppe. Und also diese Gesichter haben Bände gesprochen. Und zwar nicht, wir finden das alles ganz, ganz toll, sondern da war echt viel Enttäuschung zu lesen, im Gesicht von Johannes Winkel zum Beispiel, im Gesicht von Johannes Volkmann aus der JU. Also da würde ich sagen, gibt es noch viel zu besprechen. Wenn man so nachfragt, heißt es, wir beugen uns jetzt über die Details. Es hat auch in den vergangenen Tagen so Einzelbeatmungen gegeben von den Abgeordneten. Also die wurden dann nochmal bearbeitet mit unterschiedlicher Intensität offenbar. Die einen erzählen von sachlichen Gesprächen, die anderen erzählen von ziemlichem Druck, der da ausgeübt worden ist, um sie zu überzeugen. Ich würde sagen, vielleicht kam das auch jetzt schon ein bisschen spät. Aber da versucht man nochmal einzeln an die Leute ranzugehen. Friedrich Merz hat auch nochmal versucht, alle zu umarmen, indem er gesagt hat, ja, Respekt für die junge Gruppe. Das ist ja auch nochmal ein anderer Ton, als das aus einem Deutschlandtag gehört hat. Aber ich glaube, dass das noch nicht hundertprozentig sicher ist, dass das eben durchgeht und dass die Frage, die sich jeder einzelne dieser Abgeordneten stellen muss, ist, was ist die Alternative? Also sollte dieses Rentenpaket nicht durchgehen, sprengt es dann möglicherweise die Koalition? Wo landet man dann? Frank, du hast diese Minderheitsregierungsfrage angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es da Einzelne gibt, die da Sympathien haben, dass es andere gibt, die ganz genau wissen, dass eine Minderheitsregierung nicht ein tolles Durchregieren wie bei einer absoluten Mehrheit ist, sondern dass man dann um jede einzelne Mehrheit kämpfen muss und dass das wahnsinnig gefährlich für die Union intern auch ist, wenn man mit der AfD plötzlich Mehrheiten suchen muss. Ich glaube, das würde diese Partei auch sprengen. Also das müssen sich alle dann am Ende überlegen, wo kommt man raus und was passiert dann. Was aber bleibt, egal wo man rauskommt, ist erstmal, dass das schon ein Schaden nicht nur in der Koalition jetzt war, sondern vor allem in der Unionsfraktion, dass da, glaube ich, einiges an Vertrauen kaputt gegangen ist.
Das ist der Punkt. Ich meine, es sind hier so verschiedene Ebenen. Also wir hätten dann natürlich eine massive Beschädigung von Jens Spahn sowieso, vom Kanzler genauso. Und ich glaube trotzdem, wenn dieses Paket durchfallen würde, dann entzieht es der Koalition einfach ein Stück weit die Arbeitsgrundlage. Ich meine, da werden elementare Beschlüsse aus dem Koalitionsvertrag werden nicht umgesetzt. Was hat es für Konsequenzen? Ich meine, da ist Vertrauensverlust, das ist immer so eine Worthülse, aber ich glaube, die ist dann schon auch gegeben. Die Disziplin wäre massivst beschädigt, weil man eben dann feststellen würde, also die ganze Arbeitsweise auch dieser Koalition würde in Frage gestellt. Also ich glaube schon, das wäre so eine Erschütterung, ob sich Schwarz-Rot davon erholen würde. Da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Also ohne das jetzt bewerten zu wollen, ob das jetzt ausreicht für die junge Gruppe oder nicht. Aber ich glaube schon, die Konsequenzen wären dramatisch.
Frank, wenn du mal auf die SPD schaust, das ist ja dein Spezialgebiet. Wie wichtig ist es für die SPD, dass dieses Paket so unverändert durchgeht? Denn das ist ja, also ich habe schon gesagt, ich finde das total interessant, dass wirklich gar nichts verändert wird an diesem Rentenpaket.
Ja, die Antwort hast du ja eben eigentlich schon gegeben. Die Sozialdemokraten haben darauf gepocht, das ist für sie essentiell, 48%. Da hören wir immer diese Phrasen von der hart arbeitenden Bevölkerung, von den Leistungsträgern, und die dann auch eine anständige Rente bekommen müssen. Und natürlich auch das Anliegen der Sozialdemokratie, eben für die Einkommensschwachen was zu tun, die mit der Rente eben kaum über die Runden kommen. Also das ist natürlich essentiell für die Sozialdemokraten, aber sie haben ja natürlich auch zu Recht darauf verwiesen, dass sie einige Kröten geschluckt haben. Und das haben sie nicht in Hintergrundgesprächen gesagt, sondern das haben sie auch öffentlich gesagt. Wir haben zum Beispiel in der Migrationspolitik die Aussetzung des Familiennachzugs mitgetragen, und jetzt bitteschön seid ihr dran und müsst uns da Zusagen geben mit Blick auf ein Rentenniveau von 48%. Wir haben aber auch in der Rentenpolitik eine Mütterrente mitgetragen, von der viele Sozialdemokraten ja auch alles andere als überzeugt waren. Und jetzt müsst ihr uns da entgegenkommen. Also das hat Bärbel Baas ja auch immer wieder gesagt. Das ist für uns nicht verhandelbar. Bärbel Baas übrigens wird morgen bei den Jusos sein, bei deren Bundeskongress in Mannheim sind die. Und weil wir jetzt immer nur über die jungen Unionsabgeordneten sprechen, da gibt's natürlich eben auch Widerstand bei den Jusos. Der geht aber in eine ganz andere Richtung. Die wollen nämlich einen Antrag stellen, ein Rentenniveau raufzuschrauben auf 53% statt 48%. Nur sind die erstaunlicherweise jetzt mit Blick auf die jungen Sozialdemokraten im Bundestag meiner Ansicht nach nicht mehr so aufmüpfig wie die in Anführungszeichen Rebellen bei der Union.
Wir müssen vielleicht nochmal gucken, auf was in diesem Koalitionsausschuss noch beschlossen worden ist. Denn das Rentenpaket war der eine große Brocken, aber das war ja nicht das Einzige, was besprochen worden ist, sondern, Jörg, das Thema Auto hat ja eine ganz große Rolle gespielt.
Genau, also es sind eigentlich zwei Elemente in Sachen Auto. Auf der einen Seite gibt es jetzt, soll ein neues Förderprogramm geben für kleinere und mittlere Einkommen. 3 Milliarden Euro will man dafür zur Verfügung stellen aus dem Klimatransformationsfonds. Ich will das jetzt nicht genau aufzählen, wie da jetzt die Staffelung ist, aber das ist eben ein Versuch, um diesen E-Automarkt doch noch anzukurbeln, der ja noch immer nicht richtig in Schwung gekommen ist. Naja, und der zweite große Punkt, das war eben die Frage Verbrenner aus 2035. Ist er bislang festgeschrieben von Europa aus. Da waren die Positionen so ein bisschen unterschiedlich. Die CSU vor allen Dingen, also Markus Söder war ja derjenige, der gesagt hat, auch mit Verweis auf die Ministerpräsidenten der Autoländer, das muss komplett eigentlich gekippt werden, das muss weg, um der darbenden Branche doch zu helfen, die ja eben große Schwierigkeiten im Augenblick hat. Das war der SPD, ging es immer ein bisschen zu weit, weil man eben auch gesagt hat, wir brauchen die Klimaschutzziele, wir müssen die auch erreichen, wir müssen die umsetzen. Da wollte man nur ein bisschen mehr Flexibilität haben. Ja, und jetzt hat man sich so ein bisschen auf so einen komischen, finde ich, Kompromiss da verständigt. Also es ist schon ganz viel Markus Söder drin, würde ich sagen. Diese Flexibilität soll auf jeden Fall kommen. Aber jetzt auch für hochtechnisierte Verbrenner soll es jetzt irgendwie, die sollen da auch quasi ab 2035 weiterhin möglich sein. Also was jetzt genau darunter zu verstehen ist, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Aber es geht schon sehr stark in Richtung Aufweichung. Und um das jetzt noch den Punkt zu machen, also man wird jetzt einen Brief schreiben oder hat ihn sogar schon geschrieben vom Bundeskanzler an die Kommissionspräsidentin von der Leyen, wo man die geeinte, weil darum ging es ja nur, die geeinte deutsche Position jetzt festgehalten hat. Und dann wird Brüssel Anfang Dezember selber Vorschläge vorlegen, wie man mit den CO2-Flottengrenzen umgehen will. Es ist schon klar oder absehbar, dass man dazu zu Kompromissen oder Zugeständnissen bereit ist. Aber ob die deutsche Position jetzt sozusagen eins zu eins übernommen wird, das bleibt mal dahingestellt. Also wie gesagt, erstmal war die Aufgabe, wir brauchen eine geeinte Position. Immerhin, die hat man jetzt.
Entschuldigung, ich finde es eher fahrlässig, was da vereinbart worden ist. Verbrenner aus 2035, das muss weg. Ich habe das ja eingangs gesagt, so haben wir vor allen Dingen Söder verstanden. Das ist genau das, was die AfD sagt. Wir brauchen das alles nicht. Wir haben keinen Klimawandel, das interessiert uns nicht. Da wird nur geschaut, Söder, Economy first. Aber ich bezweifle, dass die deutsche Automobilwirtschaft da irgendwelche Vorteile rausziehen kann. Also statt mehr in die Elektromobilität zu stecken, also Ausbau der Ladeinfrastruktur, günstigere Strompreise beispielsweise, um so die Elektrofahrzeuge auch attraktiver zu machen, da versucht man jetzt so zu tun, als habe die Verbrennertechnologie vielleicht doch noch eine Zukunft oder als sei das so bedeutend für die Automobilindustrie. Und da haben eben viele bei BMW oder Mercedes, dann bei Daimler eben das auch verschlafen. Und da müsste man doch eigentlich eher in die andere Richtung gehen. Und wenn ich jetzt höre, dass man gegen den Widerstand der SPD, die tragen das jetzt mit, dass es da eine Kaufprämie geben soll, aber auch für Hybridfahrzeuge, da haben wir doch erlebt, dass das alles Humbug ist. Wenn ich da ein Hybridfahrzeug fördere mit Steuergeldern, was vielleicht 50 Kilometer elektrisch fahren kann, aber ansonsten doch den Verbrennungsmotor immer anhat. Also das finde ich schon sehr bedenklich, wie man da gerade auf Unionsseite, und Merz hat das ja mitgetragen und hat immer wieder gesagt, ja, wir brauchen da flexiblere Übergänge, dieses strikte Datum 2035 darf es nicht geben, aber das ist für mich ein Hinterherrennen nach den Populisten, die immer sagen, 2035 muss weg und wir brauchen Verbrennungsmotoren ohne Ende.
Man muss ja auch dazu sagen, die Autoindustrie ist ja da auch nicht einheitlich aufgestellt. Es gibt manche Konzerne, die sagen, wir wollen lieber Planungsklarheit haben. Deswegen soll man an diesem Ziel 2035 eben festhalten, nicht dran rütteln. Es gibt aber auch andere, Mercedes zum Beispiel, Volkswagen, auch BMW, die sagen, ein bisschen mehr Flexibilität würde uns schon gut tun. Aber schon interessant, dass einfach eben auch da gibt es jetzt keinen einheitlichen Kurs. Aber ich glaube auch unterm Strich, am Ende tut sich die Politik keinen Gefallen damit, wenn man Beschlüsse, die man mal in guten Absichten geschlossen hat, dass man die jetzt immer wieder da dran geht, sie modifiziert. Und ich glaube auch der Effekt, selbst wenn man das jetzt aufweichen sollte, was ja noch keinesfalls sicher ist, wird sich in überschaubaren Grenzen halten, weil einfach der Druck auch in Sachen China, in Sachen E-Mobilität, der ist immens und dem wird sich auch die deutsche Autoindustrie am Ende nicht entziehen können. Aber sei es drum, wenn man mal jetzt nur guckt auf den Koalitionsausschuss, ist das natürlich was sich Katharina, Markus Söder mit den Federn schmücken wird. Er sagt, ich habe mich da durchgesetzt.
Also der Umweltminister Markus Söder, der er ja auch mal war, würde das vielleicht anders sehen. Der wollte den Verbrenner ja mal 2020 schon abschaffen. Aber jetzt würde ich sagen, sagt er, ja, das ist jetzt das, was ich mit nach Hause nehme. Auch, ich glaube, das spielt eben schon auch eine Rolle, dass dieses Thema wahnsinnig viel Unsicherheit mit sich bringt. Was passiert mit meinem Auto? Darf ich das noch weiterfahren? Ist ja auch immer der Eindruck erweckt worden, man darf 2035 keine Verbrenner mehr fahren. So ist es ja nicht. Es geht ja nur darum, dass eben keine neuen mehr verkauft werden sollten, keine Neuzulassungen mehr von Verbrennern, dass man das jetzt aufweicht. Die Frage, die dahinter steckt, ist ja auch, wie realistisch ist das? Also mit Blick auf die Kosten für fossile Brennstoffe, für Benzin, für Diesel, die werden wahrscheinlich sehr, sehr hoch werden. Die E-Fuels werden möglicherweise sehr teuer werden. Das sind ja auch so Fragen, die damit dranhängen, inwieweit sich das dann tatsächlich überhaupt noch lohnt. Und wenn man parallel dann eben Ladeinfrastruktur ausbaut, möglicherweise europaweit, oder guckt, dass das wirklich überall fahrbar ist, dann erledigt sich diese Frage vielleicht sowieso irgendwann von selbst.
Aber diese ganze Geschichte, die hat mich doch wieder erinnert, also dieser Streit um das Verbrenner aus und diese Forderung nach Technologieoffenheit, die kam ja auch aus der Union. Das hat mich so sehr erinnert an Christian Lindner in der Ampel. Technologieoffenheit mit Blick auf die Heizung. Aber das ist ja da haben wir monatelang auch drüber diskutiert. Und kein Mensch konnte wirklich sagen, Heizung mit Wasserstoff, so weit sind wir noch nicht. Und natürlich muss man auch sagen, wenn es neue Technologien gibt, die besser sind als der elektrische Antrieb, ja, so what, dann muss ich mir dann Gedanken machen. Das ist eigentlich für mich eine Binsenweisheit, aber das immer so zu fordern, jetzt als hätten wir gerade alle möglichen Alternativen auf dem Tisch, das hat, glaube ich, dieser Koalition und der Politik dann insgesamt wieder genauso geschadet.
Heizung ist ein gutes Stichwort.
Genau. Das steht auf der Agenda natürlich. Ist ein wichtiges, großes Thema.
Das sogenannte Heizungsgesetz, das Gebäudeenergiegesetz eigentlich.
Genau, aber das Heizungsgesetz, und da geht es um diese 65%, die neue Heizungen mit sauberen Energien betrieben werden müssen. Das ist ja der Kernstreit, um den es da geht. Das ist vertagt worden. Also da gab es keine Beschlüsse dann, aber das drängt, weil es steht ja, wie gesagt, im Koalitionsvertrag. Außerdem sagt die Branche, also nicht zuletzt natürlich der Heizungsbauer, aber auch Verbraucherschutzverbände sagen auch, wir müssen da Klarheit kriegen, weil im Augenblick keiner weiß, wie das mit der Gesetzgebung weitergeht. Da stehen ja große Fördersummen im Hintergrund. Man kann ja bis zu 70% seiner neuen Heizung durch Zuschüsse finanzieren in besonderen Fällen. Aber wie gesagt, da hängt ein ganzer Rattenschwanz drin. Im Augenblick ist so ein Vakuum, in dem sich alle bewegen. Also da muss die Koalition jetzt auch liefern, ganz schnell. Und das hat man jetzt, glaube ich, so ein bisschen vertagt, oder? Dezember.
Genau, das hat man jetzt in diesem Koalitionsausschuss zumindest vertagt. Das Interessante daran wird ja auch, dass die Union ja immer versprochen hat, Heizungsgesetz abschaffen. Aber dass das ja nicht heißt abschaffen, sondern es heißt quasi eine, wie soll man das nennen, Reform des GEG. Also genau. Es gab ja vor dem sogenannten Heizungsgesetz von Robert Habeck, gab es ja schon ein Gebäudeenergiegesetz mit entsprechenden Regelungen aufgesetzt von der vorherigen schwarz-roten Regierung. Und das wird möglicherweise in Teilen, dreht man da halt einzelne Dinge wieder zurück, aber man wird dieses Gesetz nicht in Gänze abschaffen, weil man ja auch weiß, dass es diesen Umstieg auch bei der Heizung, bei der Wärme irgendwie in irgendeiner Form braucht. Aber das, glaube ich, ist nochmal so ein Thema, wenn wir schon bei diesen Wellen sind von Optimismus und Streit, das sicher auch nochmal auf diese Koalition zukommt und wo es sicher auch nicht einfach werden wird.
Genau. Aber das ist auch die Gefahr meiner Ansicht nach dieses populistischen Regierens, des Hinterherlaufens hinter der AfD. Katharina, du hast es gerade gesagt, was wollte nicht alles Markus Söder mit Blick auf Verbrennungsmotoren als Umweltminister schon machen und später auch als Ministerpräsident? Wie hat er sich da gewendet? Und das Gleiche gilt eben auch, was du gerade zu Recht erwähnt hast, Gebäudeenergiegesetz ist eben auch mit einer Erfindung der Union. Also weil man doch weiß, dass man da was tun muss, dass wir die größten Defizite eben im Heizungssektor, im Verkehrssektor, bei den Automobilen eben haben mit Blick auf Maßnahmen gegen den Klimawandel. Und da kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, wir schaffen das jetzt alles ab. Das erinnert mich an Alice Weidel, die sagt, wir reißen sie alle nieder, die Windkraftanlagen. So kann ich doch keine Politik machen. Und ich finde, das ist auch unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, daran zu erinnern. Von daher finde ich das wohlfeil, wenn jetzt auch immer wieder mal gesagt wird, ich erlebe das in diversen Hintergrundgesprächen von beiden Seiten, also Union und SPD, dass ja doch ein Teil Mitschuld die Medien hätten am schlechten Erscheinungsbild dieser Koalition, weil wir doch Streit herbeireden, herbeischreiben würden. Und nach meiner Ansicht nach hat diese Koalition da viele Gründe selbst geliefert, dass es eben nicht funktioniert hat. Sie hat selbst beim Rentenkompromiss auch darüber gesprochen, was alles auf dem Spiel steht. Stichwort Vertrauensfrage, wo dann Jens Spahn, der Unionsfraktionsvorsitzende, sagte, ja, die wissen alle, was auf dem Spiel steht. Also solche Fragen muss man ja auch stellen. Wie ist es um diese Koalition bestellt? Das ist meiner Ansicht nach unsere Aufgabe. Von daher möchte ich mir den Schuh nicht anziehen, wenn wir da Finger in die Wunden legen. Das ist leider, kann man jetzt vielleicht sagen, nein, nicht leider, aber das ist auch unsere Aufgabe. Und wenn da solche handwerklichen Fehler auch passieren, dann muss man die auch benennen.
Würde ich dir in dem Fall Rente tatsächlich zustimmen? Ich würde an anderen Stellen vielleicht sagen, dass wir schon auch manchmal vorsichtig sein müssen, alles, was Treffen sind, gleich mit der großen Krise zu überschreiben und zu sagen, das geht sowieso alles zu Ende, weil manche Dinge ja doch differenzierter sind und manchmal komplexer sind, als sie beim ersten Hinschauen aussehen. Aber ich würde sagen, wir sind nicht die Hauptschuldigen am.
Wenn wir sozusagen jetzt mal nach vorne schauen, ist ja schon die Frage, wie geht jetzt die Koalition, gut, eine Winterpause werden wir nicht haben, wie beim Fußball, aber jetzt ist ja trotzdem Jahresende. Also ich habe schon auch den Eindruck von den ganzen Problemen, die wir jetzt auch aufgezählt haben und wo es so ganz doll geknirscht hat. Also ein Stück weit geht die schwarz-rote Koalition schon ziemlich geschwächt, würde ich mal sagen, jetzt sozusagen in die Weihnachtspause, wenigstens das. Also Weihnachtspause wird es ja hoffentlich geben, weil, wie gesagt, so richtig in den Arbeitsflow sind sie noch nicht gekommen. Und aber ich glaube, wir kommen auch ein Stück weit immer wieder an den Punkt, das ist der einzige Punkt, wo ich sie auch schon verteidige. Es ist keine Liebesheirat. Es ist ein pragmatischer Zusammenschluss auf Zeit.
Das ist die einzige Option.
Und die einzige Option. Und sie haben ganz knappe Mehrheiten. Sie haben eine schwache SPD, 16%, die aber trotzdem bisweilen so tut, als hätte sie 40%. Aber das sind immer alles so Punkte, weshalb man dann noch immer wieder, glaube ich, sich zusammenraufen muss und dass es dann eben doch sehr stark knirscht. Und da hilft eben auch dieses 500 Milliarden Euro große Sondervermögen einfach nicht, weil Geld kittet dann auch nicht einfach die, ich sag mal, ideologischen Unterschiede, die ja doch da einfach frappierend sind, wie Politik zu sein hat, je nach Auffassung der Partei.
Frank. Ich will jetzt nicht wieder dazwischenreden, muss ich dazu sagen. Ich würde gern nochmal, Jörg, auch nach deiner Einschätzung fragen. Ich würde gern nochmal den Bogen doch spannen zur ganzen Rentendiskussion. Wenn ich jetzt daran denke, weil ihr ja gerade gesagt habt, wie kommen wir jetzt ins kommende Jahr nach der Weihnachtspause, wie geht das dann weiter, wie geschwächt ist die Koalition? Nehmen wir mal an, das Rentenpaket kommt jetzt so durch, wo ja jetzt einiges dann doch drauf hindeutet im Bundestag. Die Jungen machen da auch mit und alle sind zufrieden. Und dann nimmt ja sehr bald, was man ja durchaus auch positiv sehen kann, das tue ich auch, die Rentenkommission die Arbeit auf. Und wir haben es ja geschildert, was da alles auf dem Spiel steht für beide Seiten, welche roten Linien da überschritten werden auf beiden Seiten. Wir haben aber auch darauf hingewiesen, dass dann dieses Ergebnis kommen soll im kommenden Sommer. Und danach haben wir die wirklich entscheidenden Landtagswahlen. Und Katharina, du hattest das eben gesagt, man wird versuchen, das rauszuhalten. Ist für mich die Frage, wie kriegt man das hin? Also da haben wir die Landtagswahlen gerade im Osten, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich eben die große Sorge habe vor einer AfD, die man im Nacken hat, obwohl die ja Rentenkonzepte haben, die völlig absurd sind. Die wollen ein Rentenniveau von 70%. Die sind sich selbst da nicht richtig einig, wissen überhaupt nicht, wie man sowas finanzieren könnte. Und ist da jetzt, das wäre auch meine Frage an Jörg, weil er heute viel drüber gesprochen worden ist, auch in der Pressekonferenz, ist da entscheidend, wie diese Rentenkommission wirklich zusammengesetzt ist. Also in welche Stoßrichtung man dann geht. Und da wurde ja dann auch gefragt, werden da zum Beispiel auch Leute von den jungen Unionsabgeordneten drin sitzen. Und da wird ja jede Seite jetzt versuchen, da Pflöcke einzuschlagen und diejenigen Vertreter reinzuschicken aus den eigenen Reihen, die bestimmte Positionen haben, um da das bestmögliche Ergebnis für die eigene Seite eben rauszuholen.
Also Katharina hat bedankenswerterweise das entscheidende Blatt der Erklärung zugeschoben. Deswegen kann ich das jetzt referieren. Nein, aber es sind zwei Vorsitzende, die sowohl von Bärbel Baas als auch dem Bundeskanzler vorgeschlagen werden. Das ist vielleicht ein ganz cleverer Schachzug, weil dann ist man da zum Beispiel, hat man dann schon mal einen Konsens zumindest und fängt dann nicht an, so zwei vollkommen diametral Persönlichkeiten da reinzusetzen. Da gibt es 3 stellvertretende Vorsitzende, die kommen aus dem Bundestag.
Da wird eine junge Gruppe eine Rolle spielen?
Genau, Unternehmer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also der Versuch natürlich auch da, das sozusagen dann wissenschaftlich so ein bisschen abzudecken, weil auch gerade diverse Wissenschaftler sich ja jetzt Anfang der Woche ja sehr kritisch geäußert hatten zu diesem ganzen Rentenpaket. Genau, und die soll ihre Beschlüsse im Konsens fassen, aber Meinungsverschiedenheiten sind natürlich gestattet und ein Mehrheitsbeschluss ist möglich. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es entscheidend, was die Politik danach machen wird. Es ist die Rentenkommission gut vorstellbar, weil sie eben jetzt auch so einen ja doch interessanten Arbeitsauftrag bekommen hat, kann da wirklich liefern und das wird sie wahrscheinlich auch, wenn meine Prognose. Und die Frage ist wirklich, was macht die Politik da draus? Das ist das Entscheidende.
Und da ist ja dann wirklich noch ein längerer...
Du meintest, dass man dann, die legen Ergebnis vor im Sommer und was die Politik dann draus macht, das wird erst nach den Landtagswahlen dann klarer werden. Obwohl Merz ja dann gesagt hat, wir müssen dann in der zweiten Jahreshälfte im kommenden Jahr müssen wir auch schnell zu politischen Umsetzungen dann auch kommen.
Ja, also ich würde jetzt sagen, dass das ist jetzt ein Stück weit auch Spekulation, aber ich glaube, die letzte Landtagswahl ist im September, korrigiert mich. Und wenn man natürlich diesen Arbeitsablauf nach Ende einer Kommission sich anschaut, dann muss ja erstmal aus dem, was die Kommission vorgelegt hat, dann entsprechende Ableitungen getroffen werden. Es muss ein Gesetzentwurf vorgelegt werden. Das Ding muss in den Bundestag in erster Lesung debattiert werden, in zweiter, dritter Lesung. Also das geht ja nicht in 2 Wochen, dass man so ein Gesetz dann verabschiedet und so eine Reform verabschiedet. Von daher kommt man vielleicht automatisch sowieso dahinter. Nur es ist ja tatsächlich viel früher, als man ursprünglich mal geplant hatte. Denn ursprünglich klang das alles mal so, als würde man jetzt erstmal was in die Wege leiten, aber den Rest dann irgendwie kommenden Regierungen überlassen. Und das geht jetzt alles viel schneller. Und das Versprechen ist da. Es steht jetzt schwarz auf weiß geschrieben. Also
aber es bleibt das Risiko, eine Kommission kann viel beschließen. Genau. Wenn die Politik kneift, nützen auch die schönsten Kommissionsvorschläge nichts. Und Kommissionsvorschläge hatten wir schon viele.
So, und jetzt machen wir hier mal einen Punkt, würde ich sagen. Wir werden, glaube ich, noch viel zu besprechen haben die nächsten Wochen. Wir haben das Heizungsgesetz erwähnt. Dann stehen in den nächsten Wochen ja auch Parteitage an. Ich habe die CSU schon erwähnt. Markus Söder will wieder gewählt werden. Friedrich Merz übrigens im Februar auch als Parteichef. Die CSU macht eine Klausur Anfang des Jahres wie üblich in Seon. Da werden wir wahrscheinlich auch wieder ein paar Punkte haben, die da rauskommen. Also es gibt viel Gesprächsbedarf. Und das Thema Rente, tippe ich mal, wird uns auch erhalten bleiben. Mal schauen, wie das nächste Woche dann ausgeht. Am Ende, wer sich noch ein bisschen mehr mit der Rente beschäftigen möchte, kann sich nicht nur anhören Der Tag von heute in der Deutschlandfunk-App, sondern auch den Podcast Crashkurs von den Kollegen der Wirtschaftsredaktion. Und die Folge heißt Wie ich die Rente lieben lernte. Da gibt es nochmal einen Deep Dive zu diesem Thema. Kann man sich gerne in der Deutschlandfunk-App runterladen, anhören. Und wer an uns nochmal Rückmeldungen hat, gerne über politikpodcast@deutschlandfunk.de oder über Signal oder WhatsApp 0160 9130 7007. Und ein großer Dank geht natürlich auch an die Redaktion Moritz Metz und die Technik Ralf Seidler, die das hier ganz toll für uns gemacht haben. Und wir verabschieden uns und wünschen ein schönes Wochenende.
Ciao.
Tschüss.
Hörtipp.
Die Rente ist sicher.
Ich glaube, dass wir ein bisschen vergessen haben, was für eine soziale Errungenschaft das eigentlich ist mit den Sozialversicherungen.
Durch die Rentenreform verschaffen wir den Alten und Hilfsbedürftigen einen materiell gesicherten Lebensabend.
Heute wird wieder gefragt, ist das Rentensystem zu teuer? Heute lehnen sich Junge gegen die Rentenpläne der Älteren auf.
Jetzt funktioniert es unten immer weniger bis gar nicht.
Die Rente ist sicher.
Dieses Sicherheitsversprechen, kann man darauf vertrauen?
Alles Krise oder wie ich lernte, die Rente zu lieben. Crashkurs.